Hallo und herzlich willkommen bei der Grenze des Sagbaren. Jeden Tag können wir in großen Medien und auf Social-Media-Plattformen Menschen dabei zusehen und zuhören, wie sie darüber jammern, dass sie eigentlich nichts mehr sagen dürfen. Und selbstverständlich sprechen sie das, was angeblich nicht gesagt werden kann, munter und ohne Angst vor ernsthaften Konsequenzen immer wieder aus. Nicht wenige derer, die von sich behaupten, nichts mehr sagen zu dürfen, haben eigene Podcasts, Kolumnen oder Fernsehsendungen oder sind regelmäßig in solchen zu Gast. Und fast immer verbirgt sich hinter den angeblich tabuisierten Aussagen Rassismus, Antisemitismus, Frauen- oder Queerfeindlichkeit. Und das angebliche Sprechverbot ist tatsächlich Widerspruch und zivilgesellschaftlicher Protest gegen derartige Menschenverachtung. Gleichzeitig werden Menschen, die versuchen, dem immer offener auftretenden rechten Zeitgeist entgegenzutreten, eingeschüchtert und bedroht. Zivilgesellschaftliche Initiativen und politische Bildungsträger, aber auch KünstlerInnen, SchriftstellerInnen und sogar Buchhandlungen geraten ganz im Sinne rechter Demokratiefeinde unter Generalverdacht, verlieren ihre Finanzierung, werden öffentlich an den Pranger gestellt, müssen um Räume für ihre Arbeit oder für Auftritte fürchten. In diesem Podcast möchte ich mich kritisch mit dieser gesellschaftlichen Entwicklung beschäftigen, in der Unsägliches immer sagbarer wird, während ein konsequentes Eintreten für Demokratie und Menschenrechte sowie gegen Faschismus in all seinen Erscheinungsformen immer mehr unter Generalverdacht gerät. Mein Name ist Silvio Duwe und ich arbeite hauptberuflich als Fernsehjournalist für Politikmagazine im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Der Podcast hier entsteht jedoch unabhängig von meiner dortigen Arbeit. Aber nun zur ersten Folge der Grenze des Sagbaren. Darin habe ich mich mit dem Hype um den Podcast Ungeskriptet mit Björn Höcke beschäftigt und gehe der Frage nach, warum ein unkritisches Interview mit einem völkischen Ideologen wie Björn Höcke so eine große Reichweite erzielen und dabei selbst in seriösen Medien erstaunlich viel Bewunderung auslösen kann. Als Expertin für die völkische Rechte ist in dieser Folge die Investigativjournalistin Andrea Röpke mit dabei. Worüber reden Rechte, wenn sie möglichst harmlos wirken und sich bei einem breiten Publikum anbiedern wollen? Über etwas Unverfängliches, Alltägliches, klar. Zum Beispiel über das Thema Essen. So wie die beiden hier.
Ich habe auch schon Döner gegessen. Ich esse auch ab und zu mal einen Döner, ja. Durchaus. Ja, mache ich.
Aber das heißt, wenn Sie mit Kubitschek unterwegs wären und Sie würden sagen, hast du Lust auf einen Döner? Sagt Kubitschek, doch kein Döner, lass ein Schnitzel essen. Und dann würden Sie auch Schnitzel essen gehen. Das verstehe ich, aber Sie würden das nicht pauschal so ablehnen wie Götz Kubitschek.
Nein, ich weiß auch nicht, in welchem Zusammenhang er das abgelehnt hat. Ich weiß, dass er lieber Sülze mit Bratkartoffeln isst. Und wenn wir zusammen wandern gehen, essen wir, wenn es irgendwie geht, Sülze mit Bratkartoffeln.
Das ist ein Ausschnitt aus dem Podcast Ungeskriptet von Benjamin Bernd. Im freundlichen Plauderton unterhält er sich da mit dem Fraktionschef der Thüringer AfD, Björn Höcke, also mit einem führenden Politiker einer Rechtsaußenpartei, der selbst innerhalb seiner Partei noch einmal besonders weit rechts steht. Bei Hunger und wenn es nichts anderes gäbe, dann sei so ein Döner schon okay, führt Höcke weiter aus, aber aus Kulturloyalität wäre ein deutsches Restaurant schon zu bevorzugen. Also ein Restaurant eben, wo es Sülze mit Bratkartoffeln gibt. Schon diese banale Plauderei zeigt, wie unsinnig die völkischen Fantasien nach kultureller Reinheit sind. Denn die Kartoffel stammt ursprünglich aus den Anden. Die Spanier brachten sie um 1560 nach Europa. Essen wollte die hier aber erstmal keiner. Sie wurden als Zierpflanzen angebaut. 1647 gab es in Bayern dann erstmals große Kartoffelfelder und Prozesse gegen die Bauern, die sie anbauten. Sie wurden dann verpflichtet von einem Gericht, die, Zitat, Übermaß von solch neu eingeschlichenen Erdäpfeln in der ganzen Pfarr abzuschaffen. Aber Björn Höcke, der Thüringer AfD-Vorsitzende, will aus Kulturloyalität, um die deutsche Küche als Teil der deutschen Kultur zu erhalten, Bratkartoffeln essen. Absurd. Um das völkische Gesülze nicht allein einzuordnen, habe ich auch mit der Fachjournalistin Andrea Röpke telefoniert. Sie wird in dieser Podcast-Folge immer wieder zu Wort kommen.
Jan?
Hallo Andrea.
Hallo.
Ja, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Vielleicht vorab, erstmal bevor ich in den Inhalt einsteige, kannst du ein, zwei Sätze sagen zu dir. Wer bist du? Was ist deine Expertise?
Ja, moin Silvio. Also ich bin seit etwa 30 Jahren als freie Journalistin tätig, mit dem Schwerpunkt Rechtsextremismus. Ich habe zusammen mit Kolleginnen Bücher geschrieben zum Thema und vor allen Dingen versuche ich bis heute wirklich mir selbst ein Bild zu machen, selber zu dokumentieren, vor Ort zu sein und mich nicht auf Themensetzungen durch Rechtsextreme oder Redaktionen zu verlassen, sondern ich möchte wirklich sehen, wo ist die große Gefahr des Rechtsextremismus, wohin bewegen wir uns und dann versuche ich noch ganz, ganz wichtig für mich, später in der Prävention mit zu unterstützen, das heißt auch Vorträge zu halten, mit Menschen vor Ort zu reden und Lösungsansätze zu finden.
Also das heißt, sich 4,5 Stunden mit Herrn Höcke hinzusetzen und mit ihm ein Gespräch zu führen und das dann 1:1 zu veröffentlichen, das wäre jetzt nicht dein Ansatz.
Nein, das wäre überhaupt keine Option für mich. Also ich habe eine ganz andere Ansicht von Journalismus und vor allen Dingen auch, ich denke, den Rechtsextremismus können wir so nicht vorführen. Da kommt, also ich habe eine ganz andere Vorstellung. Das heißt, wir müssen den Rechtsextremismus, wir müssen diese absolut professionalisierte Szene und vor allen Dingen auch einen wie Björn Höcke, die müssen wir enttarnen. Da müssen wir nochmal ganz klar aufzeigen, was ist das Gefährliche daran. Und das werden sie uns sicherlich nicht in einem Geplauder von über 4 Stunden dann sagen. Also da müssen wir uns schon ein bisschen mehr Arbeit machen als Journalistin und wirklich genau hinter die Kulissen schauen und vor allen Dingen dort sein. Wir müssen dort sein, wo sie uns nicht haben wollen und wo wir nicht erwünscht sind. Also auf so freundliches Geplauder. Also dafür habe ich wirklich keine Zeit.
Benjamin Berndt, der Gastgeber des AfD-Rechtsaußen, gibt sich für seinen Podcast auf den ersten Blick als offener und reflektierter Mensch. Er will Gespräche mit besonderen Menschen führen, um von ihnen zu lernen. Das schreibt er über sich selbst. Was der Podcast von Benjamin Berndt aber nicht sein will, ist Journalismus. Das stellt er gleich zu Anfang klar. Und eigentlich weiß man das auch schon direkt nach dem Intro.
Ich habe nach meinen Veranstaltungen schon Juden gehabt, die vor mir gestanden sind und gesagt haben, Höcke, ich bin Jude, ich bete für Sie.
Wenn ich mich jetzt für das deutsche Volk entscheiden müsste,
das ist die AfD.
Und nichts anderes ist unsere moralische Pflicht.
Als Kind hatte ich schon das Gefühl in mir, etwas Größerem dienen zu wollen. Also Autorität habe ich nur akzeptiert, wenn ich sie verstehen konnte. Aber ich war dann schon auch, denke ich, ein ganz nettes Kind.
Die Unterstellung, die Ihnen ja gemacht wird, ist sinngemäß, Sie sind der reinkarnierte Adolf Hitler.
Also nochmal, ich habe meine Frau niemals geschlagen, ich habe auch niemals Steuer hinterzogen, sondern ich bin wegen eines Meinungsdelikts vorbestraft, das es in keinem anderen Land der Welt gibt.
Wie ist das passiert?
Und es riecht noch gar nicht nach Schwefel, obwohl ich jetzt schon ein paar Minuten hier in diesem Raum bin.
Das Oder? Kann ich bezeugen. Ja, so ist es.
Wenn ich an die ganzen Gegendemonstrationen denke, das ist der pure Hass, der aus diesen Gesichtern herausstrahlt. Also wenn die mich kriegen könnten, würden die mich nehmen und in der Luft zerreißen.
Das muss ja ganz verrückt sein für Sie und auch für Ihre Familie.
Das war sehr fordernd für uns als Mutti und als Papa. Und das war so eine Zeit, wo dann auch das gesellschaftliche Klima so vergiftet war, dass meine Kinder in der Schule auch blöd angemacht worden sind. Und da gab es die ein oder andere durchweinte Nacht. Heute sagen alle 4 Papa. War nicht immer einfach, aber wir sind stolz auf das, was du tust. Und ich glaube, das hat mich noch stärker gemacht.
Es ist schnell geschnitten, es emotionalisiert. Höcke erscheint als verfolgter Familienvater, der aber trotzdem nicht aufgibt und immer weiter kämpft. Menschen, die sich hingegen gegen die menschenverachtende Politik von Höcke stellen, werden als Gewalttäter dargestellt. Das alles dann abwechselnd mit mitleidheischender Musik unterlegt oder mit martialischen Trommeln. Und besonders perfide ist, dass mit Höcke der Landesvorsitzende einer antisemitischen Partei behauptet, dass da Juden für ihn beten würden. Es vergeht also keine Minute, bis Juden instrumentalisiert werden, um Höcke vom Vorwurf jeder Nähe zur NS-Ideologie reinzuwaschen. Und auf den Vorwurf, er sei der reinkarnierte Adolf Hitler, darf Höcke dann antworten, er habe nie seine Frau geschlagen oder Steuern hinterzogen. Ja, Verzeihung, Hitler ist doch nicht als Steuerhinterzieher oder Frauenschläger in die Geschichte eingegangen, sondern als Diktator, der seine politischen GegnerInnen und alle Menschen, die nicht seinen völkischen Wahnvorstellungen entsprachen, verfolgt, gefoltert hat, ermorden ließ, einen Weltkrieg mit Millionen Toten begonnen hat. Das ist das, worüber wir hier reden. Auch wenn es natürlich stimmt, dass Hitler auch Steuerhinterzieher war, er hat die millionenschweren Tantiemen aus Mein Kampf tatsächlich nicht versteuert. Aber wer die NS-Diktatur mitsamt der Shoah darauf reduziert, der betreibt Geschichtsklitterung der übelsten Sorte. Und es ist davon auszugehen, dass das nicht zufällig geschieht. Im Prinzip sagt also dieses Intro schon, was in den nächsten 4,5 Stunden passieren wird. Höcke bekommt ein Podium zur Selbstdarstellung, darf unwidersprochen Geschichtsrevisionismus betreiben, die Verbrechen der Nazis relativieren und seine völkische rechte Ideologie an Benjamin Bernds Publikum vermitteln. Allein auf YouTube hat das Gespräch mittlerweile über 4 Millionen Aufrufe. Und Bernd, der sitzt da, hört lächelnd zu und ermuntert Höcke immer wieder weiterzumachen. Grund genug, sich einmal kritisch anzusehen, was da geredet wird und warum so viele Menschen einem Faschisten zuhören wollen, denn Rassismus und völkische Reinheitsfantasien sind nicht erst mit der AfD und Höcke wieder groß geworden und sind auch nicht auf einen schmuddeligen rechten Rand der Gesellschaft beschränkt. Aber dazu später mehr. Was in dem Gespräch zu hören ist, ist typisch für die neue Rechte. Eine Mischung aus Opfer- und Heldenpose. Zur Opferinszenierung gehört die Feindmarkierung. Kritisch fragende JournalistInnen werden abgewertet. Demgegenüber stehen rechte und rechtsoffene Medien wie der Podcast von Benjamin Bernd. Hier gibt es keinen Widerspruch, niemand stellt Falschbehauptungen richtig oder ordnet Aussagen in einen Kontext ein. Für rechte Demagogen ist das das Paradies. Sie können ungestört Lügen und menschenverachtende Ideologie verbreiten. Gleichzeitig suggeriert Höcke, dass diese Propagandaplattformen die besseren Informationsquellen seien. Das Ziel, die ZuhörerInnen sollen kritische Berichterstattung als bösartig und übergriffig empfinden und stattdessen lieber rechte Propagandamedien konsumieren. Rechte mögen keine Faktenchecks und keine kritischen Nachfragen, denn sie arbeiten gezielt mit Lügen und Halbwahrheiten. Ein Beispiel.
In Berlin ist mittlerweile die Situation eingetreten, dass man zur Beantragung der Staatsangehörigkeit gar nicht mehr auf dem Amt erscheinen muss. Da wird also gar kein Test mehr gemacht. Ist jemand überhaupt schon so weit, dass er als integriert gelten kann? Sondern man kann diesen Prozess online durchführen. Online durchführen. Ja? Also das ist ein unerträglicher Zustand, der unseren Staat final zerstören wird.
Worüber Höcke hier spricht, ist ein Verfahren, bei dem ein Antrag auf Einbürgerung online gestellt werden kann. Das heißt, man kann da digital Formulare ausfüllen und Dokumente einreichen. Und dann muss derjenige, der den Antrag stellt, trotzdem noch zur Ausländerbehörde gehen. Es geht dabei also nur darum, einen Verwaltungsakt von Papier auf digital umzustellen. Und dieses Verfahren wird nicht nur in Berlin so angewendet, sondern bundesweit. Aber genau so funktioniert eben Demagogie. Da wird aus einer Umstellung von Papier auf digitale Formulare auf einmal die finale Zerstörung Deutschlands. Und der Podcaster Benjamin Bernd, der angeblich Gespräche führt, um sein Publikum klüger zu machen, sitzt daneben und hört nur andächtig zu. Außerdem gibt's im Podcast Täter-Opfer-Umkehr am laufenden Band. Er habe gelitten unter der angeblich beschränkten Meinungsfreiheit in Deutschland und einer Herrschaft der politischen Korrektheit. Höcke versucht, sich und die AfD als die Beschützer von Demokratie und Redefreiheit zu inszenieren. Dabei spricht er selbst davon, den Parteienstaat, also die parlamentarische Demokratie, zu überwinden. Und immer wieder versucht die AfD, KritikerInnen einzuschüchtern, bedroht beispielsweise KünstlerInnen und Kulturorte in ihrer Existenz, wenn sie sich nicht an das völkische Kulturverständnis der AfD anpassen wollen. Man geht gegen kritische JournalistInnen vor und so weiter und so weiter. Die Menschen, die von der AfD herabgewürdigt und als Feinde markiert werden und deshalb tatsächlich Angst vor Übergriffen und Gewalt haben müssen, kommen in dieser Erzählung natürlich nicht vor. Rechte Rhetorik macht sie entweder gezielt unsichtbar oder erklärt sie zum Feind der Meinungsfreiheit, wenn sie die Angriffe nicht still ertragen, sondern sich wehren oder fordern, dass dieser Hass keine Bühne bekommen soll. Ja, Andrea, wie hast du denn den Umgang der AfD mit JournalistInnen selbst erlebt?
Ja, gerade in den Anfängen wurde es ganz deutlich, da war es wirklich alles andere als demokratisch. 2014, als alle noch von einer recht harmlosen Professorenpartei sprachen, da sind wir das erste Mal wirklich auch rabiat, fast brutal rausgeworfen worden. Das war in Bremen, dann folgte eben auch Demmin und dann bei der Flügelgründung, also als der diese innerparteiliche Strömung der Flügel 2015 gegründet wurde, da kam dann auch gar keine Presse mehr rein, nur noch die eigene Rechte. Und das zeigt natürlich ganz deutlich, dass diese Partei alles andere als demokratisch aufgestellt ist, dass sie sich nicht anpassen will, sondern dass sie wirklich ganz andere politische Forderungen hat. Und das sollte man auch sehr ernst nehmen.
Und mittlerweile hat die Partei sich auch ein eigenes Mediensystem quasi geschaffen, in dem sie sich bewegen kann und ist gar nicht mehr darauf angewiesen, mit seriösen JournalistInnen zu reden. Also ich erinnere mich, dass wir einmal nicht auf einen öffentlichen Bürgerdialog durften oder da ausgeladen worden sind nach einer Akkreditierungsanfrage mit der Begründung, man würde nur mit seriöser Presse reden und wir würden nicht dazu zählen als ARD. Wir haben es am Ende einklagen müssen.
Ja, das ist absolut normal. Also gerade wenn wir uns als Freie für die Taz zum Beispiel anmelden, dann bekommen wir nicht mal eine Antwort. Also das ist tatsächlich so. Sie versuchen eine Gegenöffentlichkeit aufzubauen und sind leider auch sehr erfolgreich dabei.
Alles, was Höcke über seine Biografie erzählt, ist Heldenkitsch. Zitat: Ich wollte irgendwie meinem Land dienen, ich wollte eigentlich immer dienen. Auch als Kind hatte ich schon das Gefühl, in mir etwas Größerem dienen zu wollen. Und sogar als Politiker geht es ihm nicht um Macht, sondern angeblich nur darum zu dienen, wo er, Zitat, hingestellt wird. Wenn das jetzt zufällig das Amt des Ministerpräsidenten von Thüringen wäre, dann könnte er das aber schon ausfüllen. Intrigen habe er nie eingefädelt, behauptet er. Wenn er irgendwann einmal politische Macht haben sollte, dann soll das wie eine Mischung aus Zufall und Verdienst für ehrliche Arbeit aussehen, aber keinesfalls nach gezielten Machtstreben. Tatsächlich hat Höcke seine politischen GegnerInnen in der AfD immer wieder geschickt auflaufen lassen und sich nach und nach eine Machtbasis aufgebaut. Wie er das geschafft hat, zeichnet Friedrich Schindler in seinem Buch über ihn gut nach. Das hätte natürlich auch Benjamin Bernd gelesen haben können, aber das hätte ja die schöne Erzählung gestört in seinem Podcast. Aus Schindlers Buch jedenfalls geht hervor, dass Höcke schon in seiner Zeit als Lehrer geschickt darin war, Allianzen gegen unliebsame Vorgesetzte zu schmieden und diese loszuwerden. Auf solche Recherchen spricht Benjamin Bernd Höcke aber nie an und Höcke lobt ihn für diese, wie er es nennt, blauäugige Offenheit. Zu einer guten Inszenierung eines Demagogen gehört es auch, den einfachen Mann aus dem Volke zu geben. Im Fall von Höcke ist das der bodenständige Lehrer. Und der bekommt dann in der Schule mit, was alles schiefläuft in der Politik. Und was da schiefläuft, das ist schnell klar. Es sind zu viele Ausländer da. Und die machen guten Unterricht unmöglich, zum Leid der armen deutschen Kinder. Rechte Demagogie funktioniert ja genauso. Auf der einen Seite die vermeintlichen Täter, auf der anderen Seite die vermeintlichen Opfer. Und alles würde gut, wenn man nur das Störende entfernen würde. Was ein guter Lehrer, der das Beste für alle Kinder in der Klasse möchte, fordern könnte, wären beispielsweise kleinere Klassen, gezielte Unterstützung von Kindern, die beispielsweise noch nicht so gut Deutsch sprechen, psychologische Hilfe für traumatisierte Kinder, Inklusion. Und stattdessen tritt Höcke nach unten, fordert Abschottung von allem, was er als fremd, schwach und störend empfindet, was letztendlich auf ein sozialdarwinistisches Weltbild schließen lässt, und fordert eben einfache Lösungen auf Kosten der Schwächsten. Das ist aber das, was eben auch bei vielen Menschen gut ankommt, auch in der sogenannten Mitte der Gesellschaft, die den Schwächsten eben oft die kalte Schulter zeigt und genervt ist von allem, was nicht so ist wie sie. Um die eigene Grausamkeit zu verstecken, braucht es dann natürlich noch eine Fassade. Bei Höcke ist diese Fassade die des Vertrauenslehrers, der alle Kinder an seiner Schule geschützt hat und ihnen erlaubt haben will, jeden Standpunkt einzunehmen, ohne dass das negative Konsequenzen gehabt hätte. Dazu sollte man wissen, dass Höcke hier von seinem Vater gelernt haben dürfte. Der war auch Lehrer und hat Recherchen von Friedrich Schindler zufolge gegenüber Kollegen und Schülern offen seine NS-Ideologie gezeigt. Zum Beispiel soll Höcke Senior die arische Kopfform eines Babys gelobt haben, das ein Kollege kurz nach dessen Geburt mit an die Schule brachte. Oder auch offen vor SchülerInnen gezeigt haben, dass er die Grenzen der Bundesrepublik nicht anerkennt. Dieser offene Umgang mit seiner Ideologie hat Höckes Vater mehrfach Ärger mit seinen KollegInnen eingebracht. Sein Sohn hat offenkundig versucht, im beruflichen Umfeld vorsichtiger zu agieren. Die politische Gesinnung des Vaters ist auch deshalb spannend, weil sich Björn Höcke immer wieder auf ihn bezieht. Seine politischen und historischen Grundüberzeugungen seien ihm als Kind zu Hause mitgegeben worden, das betont er nicht nur in diesem Podcast bei Benjamin Bernd immer wieder, das ist üblich so in völkischen Familien, die der NS-Ideologie nahestehen, da ist die Familie Höck keine Ausnahme. Wie funktioniert das in solchen völkischen Familien, aus denen Höcke ja auch stammt, dass da diese Ideologie weitergegeben wird und auch dieses historische Bewusstsein in Anführungsstrichen?
Ja, das ist ganz spannend. Damit beschäftige ich mich ja schon seit Jahrzehnten jetzt, dass innerhalb der radikalen rechtsextremen Szene nach 1945 vor allen Dingen der rechte Kulturkampf und die Radikalisierung von Kindern und Kindeskindern eben vor allen Dingen in den Familien abgelaufen ist. Wir sprechen da immer gerne so von Inseln des Deutschtums. Das heißt, einerseits haben sie natürlich in der Bundesrepublik Deutschland funktioniert, haben 1er Abiture gemacht, haben Karriere gemacht innerhalb dieses demokratischen Staates, den sie ablehnen. Aber andererseits hat die ganze Radikalisierung, die ganze Erziehung, die ganze Einflussnahme, die eigentlich Autoritäten waren, immer die Familien, sprich in eigenem Jargon die Sippen. Und das scheint bei Höcke ähnlich gelaufen zu sein. Seine Großeltern eben mit ihrer Opferrolle und der Vertreibung als absolutes Dauerthema, wie Höcke das auch sagt. Also das hat ihn bestimmt, das hat ihn beeinflusst. Da ist Unrecht an uns Deutschen geschehen. Und mit diesem Feindbild auch, es waren nicht die Russen, sondern es ist eigentlich die linke Szene nach 45, die das Geschichtsbild so darstellt, und er versucht eben tatsächlich stellvertretend für seine Großeltern und seinen Vater anscheinend und tatsächlich das zu revidieren, das Deutsche Reich wieder heldenhaft darzustellen. Und genau so, da ist er nur ein Teil einer ganz großen völkischen Szene, die wir aber leider gar nicht wahrnehmen, weil sie eben kein Parteibuch hat, weil sie nicht unbedingt Funktionen in der AfD übernimmt, die aber ganz, ganz einflussreich diese Politik mitgeprägt hat und dazu geführt hat, dass die Demokratie heute so in Gefahr ist.
Mhm. Ich würde mal springen nach Sachsen-Anhalt, da ist ja Landtagswahl noch dieses Jahr. Und da ist die AfD ja mit der Idee angetreten, in ihrem Wahlprogramm die Schulpflicht durch eine Bildungspflicht zu ersetzen. Das heißt, dass die Kinder ihre Schulbildung auch einfach zu Hause machen können und dann müssen sie nur Leistungsnachweise bringen, dass sie quasi das Schuljahr bestanden haben. Dann brauchen sie eben nicht zur Schule. Ist das so eine Idee, die den Völkischen damit ihrer Form der Geschichtsweitergabe, sozusagen der Indoktrination von Kindern in die Hände spielt?
Naja, ganz klar. Also ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde sagen, dass die AfD auch hier wieder auch genau die Ziele der Szene umsetzt, die schon lange vor ihr da war. Also die AfD übernimmt politische Forderungen. Das heißt, gerade insbesondere die völkische Szene als die akademisch geprägte Kernszene des Rechtsextremismus fordert doch schon lange, dass Homeschooling, Heimatunterricht, wie sie das natürlich eindeutschen, dass das möglich wird in Deutschland. Sie wollen tatsächlich damit auch die Bildungsthemen selber setzen. Sie wollen kritische Unterrichtsinhalte entfernen. Sie wollen wirklich, wie du schon sagst, natürlich das Geschichtsbild selber bestimmen. Sie wollen natürlich auch die Geschlechterrollen selber bestimmen. Sie wollen natürlich vermeiden, dass Integration stattfindet. Also das sind Ziele, die waren schon vor der AfD da und die greift die AfD ganz gezielt auf. Und das ist kein Zufall. Also da können wir wieder sehen, wie eingebettet eigentlich die Politik der AfD in die Vorgaben dieser völkisch-rechtsextremen Szene ist, die eigentlich im Grunde genommen jetzt ein Sprachrohr innerhalb des Bundestags hat.
In diesen Familien, die auch untereinander gut vernetzt sind, wird sehr darauf geachtet, nach außen eine bürgerliche Fassade aufrechtzuerhalten, während man sich eben insgeheim auf den Tag der Machtübernahme vorbereitet, sich vernetzt und ideologisch schult. Zentral für rechte Propaganda ist es, die Geschichte zu verdrehen. Oder wie es rechte Ideologen sagen, das Positive der eigenen Geschichte des Volkes zentral stellen. Empathie mit der eigenen Geschichte hervorruft. Das klingt positiv, aber die Idee dahinter ist schon deshalb problematisch, weil sie auf der Vorstellung eines einheitlichen Volkskörpers beruht. Das deutsche Volk, das als große Gemeinschaft gehandelt und irgendetwas erreicht hat, das gibt es aber in der Geschichte so gar nicht. In jeder Gesellschaft gibt es verschiedene Klassen und Schichten mit unterschiedlichen Interessen, und diese Interessengegensätze, die führen zu Konflikten, zu Aufständen, auch zu Unterdrückungen, zu Revolutionen. Also was soll das sein, die positive Geschichte des eigenen Volkes? In der Regel ist damit gemeint, die Geschichte aus der Perspektive der jeweils herrschenden Klasse zu erzählen, also beispielsweise der Adligen und der Kirche, und dabei zu vergessen, wie sie ihre Untertanen ausgebeutet und zu ihrem jeweiligen Gewinn in Kriege getrieben haben. Sobald dieser Teil der Geschichte dann aber miterzählt wird, bleibt von der Idee, eine positive Geschichte des eigenen Volkes zu erzählen, nicht mehr viel über. Schon allein, weil es da gar keine einheitliche Volksmasse gibt, die mit gemeinsamen Interessen voranschreitet. Was der Geschichtslehrer in diesem Podcast also fordert, ist, Wissen durch Geschichtskitsch und Propaganda zu ersetzen. Und was eignet sich da besser für einen Rechten als Ostpreußen, die verlorenen deutschen Ostgebiete, denen in Nazi-Familien seit Generationen hinterhergetrauert wird? Benjamin Bern stellt dazu, speziell zu Königsberg, eine interessante Frage. Wer hat denn wann wen warum vertrieben, will er wissen. Und der rechte Geschichtslehrer, der ihm da gegenüber sitzt, beginnt seine Erzählung im Jahr 1944. Da sei die Rote Armee über die deutsche Grenze nach Königsberg gekommen und hat sich an den Deutschen gerecht. Welche Rolle spielt Ostpreußen denn für die völkische Rechte?
Also Ostpreußen spielt schon eine wichtige Rolle, weil zum Beispiel bei den rechtsextremen völkischen Kinder- und Jugendbünden, die es ja zuhauf in Deutschland gibt, sprich verbotene HDJ, Sturmvogel, Jungadler, Freibund und so weiter, das sind mittlerweile Tausende von Jugendlichen, die über die Jahrzehnte da gedrillt wurden, und die werden eben in die deutschen Gebiete, in die teilbesetzten Gebiete des Deutschtums eingeladen. Das heißt, sie fahren erstmal mit ihren Lagern nach Ostpreußen, sie fahren nach Südtirol und lernen dort eigentlich, dass die Menschen, die jetzt dort leben, unser deutsches Reich besetzen, dass sie dort eigentlich unrechtmäßig leben. Und so wird das Ganze ausgeführt. Das ist diese Heimatverlust und diese Opferrolle der Deutschen stehen da sehr stark im Vordergrund. Und das hat sich nach 1945 eben auch als Unrecht an den Deutschen über die Generationen hin weitergeführt. Und Ziel ist natürlich, das Deutschtum als vorherrschende Nation auch an die Kinder und Kindeskinder weiterzugeben. Also, und ganz gefährlich ist es, weil gerade diese Position natürlich auch andockt an Positionen von Konservativen. Und 2 Millionen vertriebene Ostpreußen nach 45, das war einfach eine super starke Lobby, und haben sich dann vereint auch mit dieser völkischen Szene. Und das merkt man über viele, viele Organisationen im Verborgenen. Also das spielt eine ganz große Rolle in beiden Lagern.
Inwieweit ist denn Björn Höcke selbst mit dieser Szene vernetzt? Hast du da was beobachten können?
Naja, das sind ja Erkenntnisse, die man durchaus aus diesen Selbstdarstellungen von Höcke gewinnt, aber auch aus ernsthaften Interviews von Journalistinnen oder Büchern, dass Björn Höcke eben aus einem dieser Lager stammt, sprich aus dem Lager des Bundes der Vertriebenen. Also das heißt, die Ostpreußen waren eine ganz, ganz nach 45 eine ganz, ganz starke Lobby, die sich im Bund der Vertriebenen eben und in der Landsmannschaft Ostpreußen formiert haben. Und man sieht ja bis heute, dass eben die berufsvertriebene Erika Steinbach, die heute ganz, ganz mächtig bei der AfD ist, oder auch Wilhelm von Gottberg, der ehemalige Vorsitzende des der Landsmannschaft Ostpreußen, dass sie eben nicht nur Heimatgefühl wecken wollten, sondern ganz klar auch knallharte antidemokratische politische Position vertreten haben. Und in dieser Melange, in diesem Milieu ist Björn Höcke eben über seine Großeltern und seinen Vater politisiert und ich würde sagen auch radikalisiert worden.
Ich habe gesehen, bei der jungen Landmannschaft Ostpreußen war er zumindest auf Veranstaltungen, richtig?
Genau. Ich war 2010 auch in Dresden und wir waren eigentlich seit Jahren dort und die junge Landsmannschaft Ostpreußen war so ein Bindeglied, die tatsächlich einerseits ins ganz offene neonazistische Lager, sprich NPD, beste Kontakte hatte. Die haben ja zusammen auch diese Aufmärsche in Dresden zum Bombenholocaust, haben sie es genannt, organisiert und da sind bis zu 5000 Neonazis aus ganz Deutschland gekommen und es fiel eben 2010 auf, dass auf einmal Götz Kubitschek, das Völkische, aller völkischen Bünde dort auftauchten und dann war eben auch Björn Höcke vor Ort, anscheinend mit einem befreundeten Mann, der auch sich stark für die Vertriebenen engagierte und es war kein Zufall, dass die so massiv am 2010 da eben dabei waren. Und diese Landsmannschaft Ostpreußen, wie sie damals hieß, heute heißt die Landsmannschaft Ostdeutschland, das war ein ganz, ganz wichtiges Bindeglied eben zwischen diesen Szenen. Und politisch ist man diese vertriebenen Strukturen, auch wenn sie noch so radikal waren, eigentlich viel zu wenig angegangen. Man hat sie viel zu wenig thematisiert. Die konnten wirklich ungehindert im Verborgenen Geschichtsrevisionismus verbreiten. Und nachdem Höcke eben seine Familie in Anführungsstrichen verlassen hat, hat er sich dort anscheinend über diese Strukturen nochmal weiter verradikalisiert.
Aber das heißt, man kann sagen, dass sich Björn Höcke schon seit Jahren in so einem Bindeglied bewegt zwischen richtig harten Neonazismus und einer Szene, die durchaus auch anschlussfähig ist ins Rechtskonservative. Das ist ja für ihn als Politiker heute nicht unpraktisch.
Also man kann, glaube ich, davon ausgehen, das macht den Anschein. Also auch seine Argumente sind einfach die Argumente, die wir aus dieser politischen Szene kennen. Also die Abwertung der Shoah im Verhältnis zur Vertreibung des Deutschen, der Deutschen nach 45. Also tatsächlich ist beim Bund der Vertriebenen, aber vor allen Dingen auch bei der Landsmannschaft Ostpreußen immer wieder auf den Tagungen auch mehrfach dort gesagt worden, das eigentliche Verbrechen sei das Verbrechen an den Deutschen nach 1945 und damit wird wirklich Geschichtsrevisionismus betrieben. Und genauso hat es eben Höcke ja aufgegriffen. Oder auch zum Beispiel, dass Deutschland teilbesetzt war. Er greift ja bei internen Reden immer wieder Reichsbürgersprech auf. Und die AfD insgesamt spricht von einem Schuldkult, als wenn wir eine Holocaust-Industrie, einen gewerblichen Umgang mit dem Gedenken an die Verbrechen der Nazis hätten. Also das ist sehr, sehr eindeutig übernommen worden aus diesen politischen Strukturen.
Und jetzt ist es aber spannend, von welchen Vertreibungen rechte Ideologen eben gerne sprechen und welche sie am liebsten weglassen. Denn selbstverständlich hat die Geschichte von Vertreibungen nicht mit der Roten Armee begonnen. Die Nazis haben während ihrer Herrschaft in der Region Königsberg ja selbst unter anderem Sinti, Roma, Polen und Juden verfolgt, vertrieben und ermordet. Aber über diese Menschen wollen völkische Ideologen nicht reden, denn die gehören ja nicht zum eigenen Volk. Die sind nicht so wichtig, die sind in den Worten der Nazis Untermenschen. Und deshalb darf, nein, muss man sie verfolgen und vernichten. Das aber passt ja nicht rein in die schöne Geschichte einer 700-jährigen deutschen Kultur in Königsberg, die nun auf einmal von einem äußeren Feind der Roten Armee vernichtet wird. Aber Moment mal, 700 Jahre Königsberg, was war da eigentlich vorher? Das ist irgendwie ein blinder Fleck im Geschichtsunterricht und deshalb können rechte Demagogen den Menschen auch ganz leicht die Idee in den Kopf setzen, dass dieses Land irgendwie immer schon deutsch gewesen sei und Deutschland deshalb bis heute einen Anspruch darauf hätte. Dabei lebten dort schon vorher Menschen, die Prußen. Zwischen der unteren Weichsel und der Memel gab es 12 prußische Stämme. Die sprachen eine baltische Sprache und beteten Naturgötter an. Städte hatten die Prußen nicht gegründet, aber es gab eine arbeitsteilige Gesellschaft, es gab Bauern, Viehzüchter, Händler, Sklaven und Stammesfürsten. Und gegen diese Menschen startete dann der deutsche Orden einen Kreuzzug, unterwarf und christianisierte sie und gründete deutsche Siedlungen, darunter eben auch Königsberg. Es kam zwar zu Aufständen gegen die Besatzer, aber diese Aufstände, die wurden niedergeschlagen. Über 50 Jahre dauerte der Krieg des Deutschen Ordens in der Region. 700 Jahre deutsche Kultur in Königsberg gibt es also nur, weil deutsche Kolonialisten die preußische Bevölkerung dort ermordeten oder mit Gewalt zwangen, sich zum Christentum zu bekehren. Während die völkische Geschichtsschreibung die Opfer deutscher Herrschaft gestern und heute konsequent ausblendet, überhöht sie Todeszahlen von Deutschen maßlos. Im Podcast von Benjamin Bernd spricht der rechte Geschichtslehrer von 2 bis 3 Millionen Menschen, die auf der Flucht aus Ostpreußen vor der Roten Armee gestorben seien. HistorikerInnen gehen eher von 500.000 Menschen aus. Höcke weiß, dass er überhöhte Zahlen benutzt. Journalisten haben ihn damit auch schon konfrontiert. Ist das ein Zufall?
Nein, nein, das ist überhaupt kein Zufall. Also das ist eben genau auch die, also er übernimmt wirklich die politischen Argumentationen dieser rechtsextremen Strukturen nach 45. Also Höcke hat sich, ist ja noch weitergegangen, er hat sich ja in seinen Reden und Beiträgen, und dazu ist eben journalistische Analyse ganz, ganz wichtig. Er hat sich tatsächlich in seinen Reden für die Holocaust-Leugnerin Ursula Haferbeck eingesetzt. Er setzt sich bei den Parteitagen immer wieder für die Abschaffung des Paragraph 130 ein. Das heißt, die Holocaust-Leugnung soll seiner Meinung nach nicht mehr unter Strafe gestellt werden. Höcke hatte ein ganz klares Geschichtsbild, ein absolut gefährliches revisionistisches Geschichtsbild. Er will, dass die Deutschen wieder heldenhaft darstellen. Er will die deutsche Geschichte klittern. Und gerade das ist ganz, ganz gefährlich. Und da stellt man eben die Vertreibung nach 45 als das eigentliche Verbrechen dar, blendet aber aus, dass zum Beispiel in Ostpreußen neben 33 jeder Zweite die NSDAP gewählt hat, dass die Verbrechen der Deutschen verantwortlich sind dafür, dass diese Vertreibung auch nach 45 geschah. Also dahinter steckt ganz klar Kalkül, und das ist nicht sein Kalkül, sondern das ist Teil der rechtsextremen Strategie nach 45, die er anwendet.
Was hier passiert, ist deshalb kein Versehen, sondern Absicht. Deutsche Geschichte soll so umgeschrieben werden, dass sie als Grundlage für völkische Politik herhalten kann. Dazu gehört auch, dass Höcke die Gebietsabtretungen nach dem Zweiten Weltkrieg völkerrechtswidrig nennt. Auch das ist falsch. Geht es da auch so ein bisschen darum, so einen Anspruch auf ein großdeutsches Reich wieder zu markieren, zu sagen, eigentlich gehört das schon zu uns?
Ganz klar, das ist ganz klar Politik des gesamten heterogenen rechtsextremen Spektrums und natürlich lange, lange schon der völkischen Szene, dass sie sagen wollen, Deutschland ist nicht dieses teilbesetzte Land, die BRD ist nicht unser Deutschland. Und Höcke hat es ja wortwörtlich so gesagt. Er hat gesagt, Deutschland sei nicht oder ist nicht souverän, sagte er 2023 eben auch in Dresden zum Beispiel, und deutet damit an, dass wir immer noch, Zitat, fremdbestimmt seien. Also das sagt, also er greift tatsächlich immer diese Muster wieder auf und will damit sagen, wir müssen unsere eigentlich zum Deutschtum gehörenden Gebiete wieder haben. Und dahinter verbirgt sich natürlich, dass ein autoritäres Regime wie das Deutsche Reich wieder als heldenhaft dargestellt werden soll, dass man die 12 Jahre, wie Alexander Gauland das wirklich skandalöserweise formuliert hat, den Vogelschiss in der Geschichte, diese unnachahmlichen Verbrechen der Deutschen, der Nationalsozialisten, total relativiert werden sollen und das Deutsche Reich als autoritäre Struktur wieder als Vorbild auch der Jugend dargestellt werden soll, für die Jugend dargestellt werden soll.
Wer diese Behauptung trotzdem immer wieder wiederholt, möchte damit Politik machen. Wenn die Grenzen Deutschlands nicht rechtmäßig sind, dann heißt das im Umkehrschluss, dass sie geändert werden müssen, damit wieder Gerechtigkeit entsteht. Und das heißt Krieg, auch wenn die AfD derzeit versucht, sich als die einzig wahre Friedenspartei darzustellen. Das hat die NSDAP übrigens auch gemacht. Noch 1936 ließ sie plakatieren: Der Führer gibt der Welt den Frieden. Schon 3 Jahre zuvor war Hitler aus dem Völkerbund ausgetreten, um ungestört seine Aufrüstungspolitik und Kriegsvorbereitung vorantreiben zu können. In der Geschichtsklitterung versteckt sich aber auch Demokratiefeindschaft. Westliche Demokratien seien schon im Ersten Weltkrieg viel weiter bei der Propaganda gewesen als Deutschland, so Höcke. Deutschland hingegen sei da immer ein bisschen blauäugig und naiv gewesen. Und das belegt er mit einem Beispiel aus Belgien, das an sich sogar stimmt. Es gab damals bewusste Falschmeldungen über deutsche Gräueltaten. Was er in diesem Zusammenhang allerdings einmal mehr nicht erwähnt, ist, dass es auch reale Kriegsverbrechen der deutschen Armee an Zivilisten in Belgien gab. Die verschweigt er und behauptet stattdessen, dass Kriege damals noch nach zivilisatorischen Standards geführt worden wären. Erst mit dem Versailler Vertrag, also nach Ende des Ersten Weltkriegs, sei das anders geworden. Und schuld daran seien die Siegermächte des Ersten Weltkriegs. Die sind, wenn man in der Logik bleibt, dann auch an der Hitlerbarbarei schuldig. Deutschland existiert bei diesen völkischen Patrioten eben immer nur als Opfer. Sogar als das Opfer eigener Handlungen. Vor einigen Jahren hätte ein Podcast mit solch harten geschichtsrevisionistischen und völkischen Inhalten wahrscheinlich kein Millionenpublikum bekommen. Die NPD hat zwar in einigen Landesparlamenten ein paar Sitze bekommen, aber sie war immer eine klare Außenseiterpartei. Die AfD ist genauso rechts, aber mittlerweile in allen Parlamenten angekommen, Dauergast in Talkshows und Interviewpartner auch in seriösen Nachrichtenformaten. Dabei wird sie oft interviewt, als würde es sich um eine ganz gewöhnliche bürgerlich-demokratische Partei handeln. Manche Talkshows gehen sogar so weit, sich einen AfD-Funktionär einzuladen, um mit ihm zu diskutieren, ob es nicht vielleicht doch eine gute Idee sei, eine Willkürherrschaft nach dem Vorbild von Donald Trump zu errichten. Da hat sich also was verschoben in den letzten Jahren. Das sogenannte Overtone-Fenster, also der Bereich dessen, was in einer Gesellschaft als sag- und denkbar gilt. Rechte arbeiten gezielt daran, ihre gewaltvolle Sprache, Rassismus, Antisemitismus, Frauen- und Queerfeindlichkeit alltäglich zu machen. Das meinen sie, wenn sie sagen, sie würden für Meinungsfreiheit kämpfen. Gleichzeitig erreichen sie damit, dass Kritik an ihrer Ideologie immer schwerer sagbar wird. Sie schüchtern ihre Kritiker ein, in der Hoffnung, dass sie verstummen. Das Fenster des Sagbaren wird durch die Rechten also nicht breiter, sondern schmaler. Sagbar soll nur noch rechter Hass bleiben. Das funktioniert aber nur, wenn die Gesellschaft insgesamt da mitspielt. Und leider haben da andere gute Vorarbeit geleistet. Und das sagen Rechte auch ganz offen. Besonders loben sie in diesem Zusammenhang den früheren SPD-Politiker Thilo Sarrazin und sein Buch »Deutschland schafft sich ab«. Ich erinnere mich noch, wie Thilo Sarrazin sein Buch im Haus der Bundespressekonferenz in einem Konferenzraum vorstellte. Der Raum war komplett überfüllt mit JournalistInnen. Es gab einen regelrechten Hype um das Buch und den Autor. Dabei waren die Aussagen Sarrazins offen rassistisch, sozialdarwinistisch und antisemitisch. Die Statistiken und Studien, mit denen Sarrazin seine Behauptungen belegen wollte, waren oft verzerrt wiedergegeben, damit sie überhaupt zu seiner These passten. WissenschaftlerInnen, die er zitierte, distanzierten sich von dem Buch. Überhaupt gab es Widerspruch aus allen denkbaren Wissenschaftsdisziplinen, aus der Psychologie, der Biologie, der Migrations- und Bildungsforschung und auch von Wirtschaftswissenschaftlern. Den Widerspruch nutzte Thilo Sarrazin, um sich als eine Art Widerstandskämpfer gegen die öffentliche Meinung und die Medien darzustellen. Eine typische Strategie der Rechten, die heute unter anderem die AfD nutzt. Der Historiker Volker Weiß weist darauf hin, dass durch Sarrazin Stichworte der neuen Rechten Eingang in die öffentliche Debatte gefunden haben. Lob für Sarrazins Buch kam damals unter anderem vom NPD-Chef Udo Vogt, der Sarrazin sogar anbot, Ausländerrückführungsbeauftragter der NPD zu werden. Auch Hans-Olaf Henkel, von 2014 bis 2015 stellvertretender Bundessprecher der AfD, verteidigte Sarrazin und erklärte in einem Fokus-Interview, die Umvolkungsfantasien Sarrazins seien zumindest in Berlin nicht mehr so abwegig. Sarrazin wurde, obwohl längst widerlegt, von den Medien gern in Talkshows eingeladen und wird das bisweilen auch noch heute. Er hat auch dank seines SPD-Parteibuchs rassistisches Sprechen normalisiert. wer sagen wollte, dass Menschen aus bestimmten Ländern faul, böse und gefährlich seien, konnte nun auf einen honorigen SPDler als Kronzeugen verweisen. Das klingt besser als zu sagen, die NPD meint es doch auch. Auf Aussagen wie jene von Sarrazin kann die AfD mit ihrer Forderung nach Remigrationen aufbauen. Bei Benjamin Bernd sagt Höcke, dass er millionenfach Menschen abschieben und nach Möglichkeit auch jede neue Zuwanderung unterbinden will. Angeblich alles ordentlich und rechtsstaatlich. All das rechtfertigt er mit einem drohenden Bürgerkrieg und deswegen müsse es ja erlaubt sein, über jede Maßnahme zu reden. Solche Bürgerkriegsfantasien sind weit über die AfD hinaus anschlussfähig. Der Bundespolizist Manuel Ostermann malt in seinem jüngsten Buch blumig aus, wie sich die Deutschen schon heute nicht mehr auf die Weihnachtsmärkte trauen, weil sie dort von Horden von Islamisten bedroht würden. Seit April ist Ostermann Vorsitzender der deutschen Polizeigewerkschaft Bundespolizei und berät PolitikerInnen bis hin zum Bundesinnenminister Alexander Dobrindt zum Thema innere Sicherheit. Und so ist es kein Wunder, dass ausgerechnet der rechte Polizeigewerkschafter Manuel Ostermann die berechtigte und lautstarke Kritik an dem Höcke-Podcast von Benjamin Bernd nutzt, um sich öffentlich mit Bernd zu solidarisieren.
Es gibt Menschen, die unterhalten sich gerne mit Menschen. Völlig ohne Agenda, einfach rein aus Interesse. Es gibt Musiker, die singen und die reden über Heimatverbundenheit, gesellschaftlicher Zusammenhalt und machen gesellschaftliche Spannungen zum Thema, weil es ihnen wichtig ist. Es gibt Menschen, die setzen sich für die Gesellschaft ein, für die Sicherheit oder für alle anderen Themen, einfach weil es ihnen wichtig ist. Und es gibt Menschen unter dem Synonym der Haltung, die genau das verächtlich machen, die offen dazu aufrufen, dass Menschen, die genau sich in diesem Bereich einsetzen, schlecht seien, dass man sie ächten muss, dass man sie boykottieren muss und vieles weitere mehr. Haltung, das ist hier genau das richtige Thema. Denn das ist keine Haltung, sondern das ist peinlich. Ja, das ist schon eher widerwärtig. Und die Vielzahl der in Deutschland lebenden Menschen haben genau darauf keine Lust mehr. Diffamierung, Diskreditierung, komische Berichterstattung, immer wieder dasselbe Spiel auf derselben falschen und ja auch undemokratischen Klaviatur. Und ich möchte hier nochmal sehr deutlich machen, nicht diejenigen, die Spannungsfelder zum Thema machen, die sich unaufgeregt, ohne Wertung, mit Menschen unterhalten, die zuhören, die großartige Musik machen, mit klaren Botschaften, an denen alles richtig ist, sind hier das Problem, sondern die, die es einfach nicht begreifen wollen, die Spannungsfelder erzeugen, die Realitäten verleugnen, die Menschen alleine lassen, die Sicherheitsempfinden absprechen und vieles weitere mehr. Ich freue mich auf all das, was noch kommt und ich möchte abschließen mit ganz besonderen Grüßen an Ben, lieber Ben, das, was du tust, ist großartig und vor allem, wie du es tust. Und an die Jungs von Freiwild, macht genauso weiter. Nicht nur eure Musik ist großartig, sondern ihr als Menschen sowieso. Haltet die Ohren steif, einen schönen Sonntag, euer Manuel.
Kurz zuvor standen sowohl Ostermann als auch Bernd bei unterschiedlichen Konzerten der rechten Rockband Freiwild auf der Bühne. Wobei Freiwild Wert darauf legt, keine rechte Rockband zu sein, obwohl sie offenkundig gern mit rechten Polizisten und rechten Podcastern auftritt, die nebenbei bemerkt auch großen Wert darauf legen, keine rechten Polizisten und keine rechten Podcaster zu sein. Sehen wir da rechten Kulturkampf live und auch so rechte Kulturkampfnetzwerke bei der Arbeit?
Ja, ganz klar. Also auf jeden Fall. Erstmal wollen sie sich natürlich nicht klar als recht verorten lassen. Das wollen sie selber bestimmen, die Deutungshoheit behalten. Aber andererseits ist natürlich klar, dass sie versuchen, innerhalb der vielfältigen Kultur Deutschlands eben auch an Macht zu gewinnen. Das heißt, und gemeinsame Auftritte sind natürlich so eine Aktion oder sind so eine Kampagne, die sie da fahren. Und damit unterstützen sie sich gegenseitig und machen sich gegenseitig noch stärker und einflussreicher.
Zurück zu Höcke. Der schreibt in seinem Buch ganz offen darüber, wie er seine Pläne umsetzen will. Und da klingt es dann überhaupt nicht mehr nach rechtsstaatlichem Vorgehen. Da ist von wohltemperierter Grausamkeit die Rede und davon, dass man leider ein paar Volksteile verlieren werde, die, Zitat, zu schwach oder nicht willens sind, sich der fortschreitenden Afrikanisierung, Orientalisierung und Islamisierung zu widersetzen. Was Höcke da vorschwebt, ist also nicht nur eine ethnische, sondern wohl auch eine politische Säuberung. Die Bundesregierung und diverse Landesregierungen sind derweil dabei, mit verstärkten Abschiebungen und illegalen Grenzkontrollen die menschenverachtenden Forderungen der AfD umzusetzen, bevor diese überhaupt an der Macht ist. Immer wieder berichten Medien davon, dass Menschen abgeschoben werden und deshalb auf einmal nicht mehr auf Arbeit oder in der Schule erscheinen. Der Ökonom Marcel Fratscher schrieb bereits 2024, dass die Remigration längst schon Realität sei und dadurch auch wirtschaftlicher Schaden entsteht. Gut, wo die AfD allgemein und Höcke im Speziellen politisch stehen, ist bekannt. Aber wie sieht es mit dem Podcast aus, in dem er da auftritt? War diese große Bühne für einen der bekanntesten Nationalisten ein Betriebsunfall eines Podcasters, der es mit der Offenheit nach allen Seiten ein bisschen übertrieben hat? Direkt nach seinem Gespräch mit Höcke hat Benjamin Berndt der AfD-nahen Weltwoche ein Interview gegeben. Und da fällt sofort auf, Berndt ist politisch von der AfD gar nicht weit weg. Er redet genau wie sein Gast von einer angeblich bedrohten Meinungsfreiheit, tut so, als sei die AfD die einzige Oppositionspartei im Land und unterstellt den Medien eine konzertierte Agenda, die Opposition, also die AfD, von der Macht fernhalten zu wollen. Ich habe mir mal die Videos angesehen, die sonst so auf Benjamin Berndts Kanal erscheinen. Und da fällt sofort auf, wie sehr er mit Clickbait, Angst, Panikmache und Verschwörungsideologien arbeitet. Da gibt es dann beispielsweise Videos wie Covid-Lüge exposed, neue Beweise, alles war gelogen. Und der Gesprächspartner ist ein Wirtschaftsprofessor, der von Pandemien keine Ahnung hat, aber seit Jahren mit gefährlichem Unsinn durchs Internet tingelt. Andere Videos heißen Pharma-Insider enthüllt, so werden Pandemien geplant, sterben diesmal Kinder? Oder Feminismus-Lüge exposed. Dazwischen gibt es immer mal wieder Interviews mit Investment-Gurus und dubiosen Coaches. Es ist eine Mischung aus Kapitalismus, Selbstoptimierung, toxischer Männlichkeit, Wissenschaftsfeindlichkeit und allerlei Menschenhass. Allein durch die Titel der einzelnen Folgen wird Angst und Misstrauen geschürt. Alles ist irgendwie böse, bedrohlich, hat sich verschworen. Aber bei Benjamin Berndt im Podcast, da sitzen die Erleuchteten und die kennen die Wahrheit und erklären die Welt. Weil die GesprächspartnerInnen, aber meist VerschwörungsideologInnen, rechte oder radikale ChristInnen sind, lässt sich aus den Gesprächen auch wenig lernen. Nichts lernen stimmt aber dann auch nicht so ganz. Zum Beispiel lässt sich auf ungeskriptet lernen, wie die Frauen so sind.
Frauen wissen nicht, was sie wollen oder kommunizieren es nicht so oder können es nicht so klar kommunizieren, weil es auch nicht so klar ist in ihrem Gehirn. Ich wünsche mir eigentlich einen Mann, der aus meinem Nein ein Ja macht. Ja, der mich einfach nimmt und mit mir tanzt und danach bin ich glücklich. Das war meine Interpretation. Dementsprechend, wo sie Nein gesagt hat, habe ich gesagt, okay, habe ihre Hand genommen und ihr Opfer tanze ich. Und dann war jetzt wenig Widerstand. Ihre Freundin hat, sie hat sofort ihre Tasche ihrer Freundin gegeben. Das heißt, sie hat nur drauf gewartet.
Das, was der Gast von Benjamin Berndt, ein gewisser Soran, hier verbreitet, ist nicht nur frauenverachtend. Es ist im Kern die Denkweise von Vergewaltigern. Egal, ob eine Frau Nein sagt, sie meint ja eigentlich doch ja. Ich muss sie nur dazu bringen, das zu verstehen. Ihr Gehirn ist halt nicht in der Lage, sich da wirklich zu entscheiden. Diese Frauenverachtung passiert auch nicht zufällig auf dem Kanal. Sie hat System. Benjamin Berndt bestätigt das selbst im Intro zu genau dieser Podcast-Folge.
Woher kommt diese extreme Ekel der Frau dem Mann gegenüber und die extreme Fähigkeit, Männer abzulehnen und nicht nur von Feministen? Die Frauen haben es halt geschafft, die Männer selbst zu verwaltigen und selber zu den Muschis zu machen. Und das ist natürlich unattraktiv, da wird die Muschi halt nicht feucht, das ist so.
Dies ist eine historische Folge. Als ich vor etwas mehr als 3 Jahren die erste Folge mit Soran aufgenommen habe, hatte ungeskriptet, ich glaube, 23 Abonnenten. Nicht 23.000, sondern wirklich 23. Und die erste Folge mit Soran war die erste Folge, die viral gegangen ist. Überall waren auf einmal Zuschauer da und das hat mich total überrascht und gefreut. Anlässlich der Tatsache, dass vor einigen Tagen der 500.000. ungeskriptet Abonnent dazugekommen ist, ist Soran aus Thailand nach Deutschland gekommen, um nochmal eine Podcast-Folge aufzunehmen. Solltest du Soran noch nicht kennen, ist es ganz schwer zu beschreiben. Soran hat ganz viel Beobachtung, Lebenserfahrung, sagt zu sich selbst und seiner Vita eigentlich nichts, sondern sagt nur, guck mal da draußen, wie das ist. Überleg doch mal, ob das wahr sein könnte. Aber begeistert wirklich auch Massen, die sagen, so klar wie du, hat das noch niemand gesagt.
Der Podcast von Benjamin Berndt ist also groß geworden, weil Berndt dort frauenverachtende Gespräche geführt hat und sich Hass auf Frauen gut klickt. Das ist mal eine deutliche Aussage. Wenn du dieses Intro hörst, was geht dir da durch den Kopf?
Also es ist einfach erst Teil des rechten Trends. Also jeder von denen, die sich gerade ausspielen, meint irgendwie, er hätte was ganz Neues erfunden und er würde sich trauen. Es erfordere wahnsinnig viel Mut, das jetzt so auszusprechen. Dabei sind sie wirklich nur Teil einer rechtsextremen Strategie. Also Benjamin Berndt macht genau das. Also Feminismus, Emanzipation als Feindbild darzustellen. Wenn ich schon diese Plakate auch bei der AfD sehe, neue Deutsche machen wir selbst. Also im Grunde genommen steckt doch überall dahinter wieder dieses alte Volksgemeinschaftsbild. Also wir sind wieder beim Völkischen tatsächlich. Also tatsächlich diese homogene, weiße Gesellschaft zu schaffen. Und das funktioniert natürlich nur, wenn die Frauen sich nicht selber verwirklichen, sondern sich wieder in dieses autoritäre Bild zurückbewegen. Und die Stärkung der traditionellen Familie kann natürlich nur funktionieren, wenn die Frauen dabei sind. Und im Grunde genommen macht er aus meiner Sicht nichts anderes. Also er gehört in diesen reaktionären, revanchistischen Trend mit hinein.
Du sagst, es passt gut zusammen, sozusagen von so einer mit absoluter Frauenverachtung und Antifeminismus groß zu werden, dann am Ende bei einem der bekanntesten völkischen Protagonisten sozusagen Deutschlands zu landen.
Ja, klar, auf jeden Fall. Also die spielen sich, also es kommt ja keine einzige kritische Frage. Er hinterfragt ja überhaupt nichts in diesem langen Gespräch. Er bedient Höcke ja eigentlich nur. Und diese einerseits der moderne Interviewer Benjamin Berndt, der sagt, also der Feindbilder setzt, auch die Frauen als Feindbilder markiert, die emanzipiert, feministisch sind und sie irgendwie stigmatisiert und verurteilt. Und dann dieser Björn Höcke, der das völkische Ideal der Familie, das völkische Ideal vom Bild einer Frau vermittelt. Also da hat man eben, das kommt zusammen und so ist es auch gewollt. Dahinter verbirgt sich aus meiner Sicht ganz klar eine Strategie, eben genau diese Tendenz gesellschaftlich voranzutreiben.
Und Benjamin Berndt lädt solche widerlichen Typen nicht nur ein, weil die gut klicken, er lädt sie sich ein, weil er selbst so denkt. Das hier ist ein Ausschnitt aus einem anderen Podcast mit dem treffenden Titel Die Deutschen. Da ist Benjamin Berndt mal auf der anderen Seite des Tisches und lässt sich interviewen. Und das klingt dann so.
Und da hat man herausgefunden, dass ein maskuliner Mann in der Beziehung ein Riesenindikator dafür ist, dass die Frau der Ansicht ist, dass die Beziehung lange hält. Das hat man den Leuten, die jetzt so erwachsen geworden sind, allen nicht gesagt, sondern hat gesagt, pass auf, du musst möglichst verständnisvoll sein, Kampfsport ist doof, Muskeln sowieso, die Frauen sind auf die Verständnisvollen. Und wenn ich mit Leuten spreche, die auf so woken Medienveranstaltungen rumhängen und die aber breit sind, dann sagen die, es ist schrecklich, weil da kann man fast nach 11 Uhr als muskulöse, attraktiver, großer Mann nicht mehr sein, weil einem diese ganzen Feministinnen mit einem Promille am Arsch greifen. Weil es sozusagen so wenig attraktive Männer gibt, weil die am Ende des Tages, surprise, surprise, finden die großen, starken Jungs geil.
Das ist aus einem YouTube-Short, das über den Kanal von Die Deutschen verbreitet wird und darauf angelegt ist, mit Frauenfeindlichkeit hohe Reichweiten zu erzielen. Ich habe mir die Passage und einige andere aus dem Podcast angehört und ja, da ist nichts aus dem Zusammenhang gerissen. Der gesamte Podcast ist voll mit rechter Ideologie. Einer der Hosts sagt sogar, er würde Deutschland verlassen, wenn die AfD verboten würde. Auch die Hosts von Die Deutschen fallen immer wieder mit menschenverachtenden Aussagen auf. Zum Beispiel, weil sie mit Luke Mockridge zusammen behindertenfeindliche Witze gemacht haben. Einer der Hosts, Nisa Akremi, verbreitet immer wieder antisemitische Aussagen in seinen Auftritten. Aber genau wie bei Benjamin Berndt kommt diese Menschenverachtung gut an. Der Podcast Die Deutschen ist nicht nur im Internet zu sehen und zu hören, sondern auch immer wieder auf Tour, teilweise in richtig großen Hallen. In Hamburg zum Beispiel in der Barclays Arena. Und wenn ich mir den Saalplan ansehe, dann verkaufen sich die Tickets schon ziemlich gut. Wer sich ein bisschen durchklickt, erkennt ein ganzes Netzwerk an mehr oder weniger offen rechten YouTube- und Podcast-Formaten. Das Muster ist immer ähnlich. Da werden Gäste eingeladen, die möglichst klickträchtige, rassistische, frauenfeindliche oder verschwörungsideologische Sprüche raushauen. Aus den Folgen werden kurze Clips gebastelt, die dann in den sozialen Netzwerken viral gehen und damit auch Menschen erreichen, die den Podcaster gar nicht kennen. Die Podcast-Gäste werden munter von einem Podcast zum nächsten gereicht. Die Hosts laden sich gegenseitig ein, um jeweils von der Reichweite des anderen zu profitieren. Und um sich einen seriösen Anstrich zu geben und so zu tun, als wäre man nicht rechts, sondern nach allen Seiten offen, lädt man sich ab und zu auch noch ein paar Linke und Bürgerliche mit ein. Das sind dann prima Feigenblätter, hinter denen man sich gut verstecken kann. Immerhin sprechen sie ja wirklich mit jedem. Und außerdem vergrößert das die Reichweite, denn natürlich bringt jeder Promi, der auf so einem Kanal auftritt, auch nochmal sein eigenes Publikum mit. Und die bleiben dann da möglicherweise hängen und klicken sich dann, nachdem sie einmal ihren Lieblingspromi gesehen haben oder einen Politiker, für den sie sich interessieren, weiter durch den Kanal von Verschwörungsideologie zu Rassismus, zu Antisemitismus, zu Frauenfeindlichkeit. Bei Benjamin Bernd zum Beispiel war auch der Parteivorsitzende der Linkspartei Jan van Aken zu Gast, der Koch Steffen Hensler, der Antisemit Ken Jebsen, die BSW-Gründerin Sarah Wagenknecht, Oliver Pocher, die ARD-Journalistin Julia Ruß, der Bildreporter Paul Ronsheimer, auch Christian Lindner, Julia Klöckner oder Gregor Gysi. Das Problem ist, egal mit welchen guten Absichten du dich in dieses Format setzt, du stärkst damit einen Kanal, der nach eigener Aussage durch frauenverachtende Inhalte groß geworden ist und mit rechten Takes Clickbait betreibt.
Ich glaube, die große Gefahr besteht darin, dass eben gerade die jüngeren Generationen damit aufwachsen, dass Formate sind, die wirklich spiegelbildlich sind für das Verständnis von deutschem Journalismus. Und das ist gänzlich falsch. Und ich glaube, wir sollten auch ganz klar machen, was wir unter Journalismus verstehen und dass das wirklich in keiner Form damit zu tun hat. Also das ist einfach Teil einer rechtsextremen Strategie, solche Podcasts zu veröffentlichen. Also wir haben lange Diskussionen, ob Höcke in Talkshows eingeladen wird, wie stark die AfD bei den Öffentlich-Rechtlichen vertreten sein darf, in jeder Talkshow Hetze zu betreiben, Feindbilder zu kennzeichnen. Und jetzt bewegen wir uns eben mehr in diesen Online-Bereich, wo die Jugend sich wiederfindet. Und ich glaube, unsere Rolle sollte es sein, dem zu widersprechen, sich für unsere Ziele, für unsere Werte, für unsere Inhalte einzusetzen und nicht uns vorführen zu lassen und irgendwie diesen Benjamin Bernd da Honig ums Maul zu schmieren. Also ich glaube, das ist völlig falsch. Wir sollten da eine völlig klarere Haltung zeigen.
Genauso schwierig ist es aber auch, über jedes Stöckchen zu springen, das diese Podcaster hinhalten und die ekelhaften Aussagen weiter zu verbreiten nach dem Motto, ey, guck mal, was der da schon wieder für rechten Mist gelabert hat. Genau darüber generieren diese Kanäle ja ihre Reichweite und genau deshalb klippen sie selbst schon die übelsten Aussagen raus und stellen sie vorgefertigt auf ihre Kanäle. Die wissen einfach, worauf ihre GegnerInnen, aber auch ihre Fans anspringen und bedienen genau das. Jede Aufmerksamkeit ist kostenlose Werbung. Das heißt natürlich nicht, dass man nicht kritisch hinsehen sollte, was da läuft und wer da so alles auftritt. Und manchmal ist es eben doch wichtig, auch über diese Podcasts und diese Szene zu reden. Jetzt in diesem Fall, mit dem Auftritt von Höcke zum Beispiel, gab es Reaktionen bis hin zu den großen Medien. Manche haben Benjamin Bernd dafür kritisiert, weil er keine kritischen Fragen an Höcke gestellt hat. Andere haben die Frage aufgeworfen, ob Bernd eventuell auch rechts sei. Dass Bernd seinen Kanal auf Frauenfeindlichkeit aufgebaut hat, darüber habe ich in der Berichterstattung aber zum Beispiel nichts gelesen. Und deshalb fand ich es wichtig, das hier einmal zu thematisieren. Und was auch bezeichnend ist, für manche JournalistInnen war es kein Problem, dass da ein rechter Podcaster einen völkischen Politiker vor einem Millionenpublikum eine große Bühne für Demokratie und Menschenverachtung gegeben hat. Die fanden vor allem die Kritik daran schlimm. In dem Zusammenhang möchte ich mal zum Beispiel noch ein Zitat von Harald Martenstein aus der Bild vorlesen. Zitat: Journalismus ist keine Volkserziehung. Er hat auch mit Information zu tun. Vor einiger Zeit erschien ein letztes Buch von Lutz Hachmeister, voller internationaler Interviews mit Adolf Hitler. Die Weltpresse interviewte oft Hitler. Er interessierte nämlich die Leserschaft. Das Buch hat 384 Seiten. Du hast alles richtig gemacht, Ben. Aber es sind nicht nur die üblichen Verdächtigen bei Bild und Welt, die so reden. Ein Artikel im Stern schwärmt von Bernd, der habe tatsächlich eine Lücke im Journalismus entdeckt. Bernds eigene politische Agenda sei aber unklar. Zitat: Benjamin Bernd lässt sich nicht wirklich in die Karten schauen. Nun ja, der Mann hat seit Jahren einen Podcast und gibt Interviews. Es wäre schon möglich, die einfach mal zur Kenntnis zu nehmen, dann könnte auch der Stern möglicherweise zu einer Erkenntnis gelangen. Ist das so, also gibt es da tatsächlich eine Lücke im Journalismus, weil in den klassischen Medien Björn Höcke nirgends 4,5 Stunden reden kann?
Also erstens ist das doch gar keine Form von Journalismus, jemanden 4,5 Stunden unkritisch reden zu lassen. Also das hat doch mit Journalismus nichts zu tun. Und Entschuldigung, aber vielleicht sollte man dem Stern dann sagen, von wegen, ihr könnt euch doch diese endlosen Monologe von Höcke auch bei YouTube zuhauf anschauen. Guckt euch die ganze Vermarktung der AfD an. Also ich meine, Entschuldigung, ich habe da einfach ein anderes Verständnis von Journalismus und ich kann solche Aussagen nicht nachvollziehen. Also ja, ist für mich nicht nachvollziehbar, warum man jemanden wie Björn Höcke, der nachweislich wirklich am Umsturz dieser Demokratie, unserer progressiven, offenen Gesellschaft arbeitet, warum man ihm so viel Zeit gewähren soll und dann noch wirklich unkritisch seine Positionen, die voller Falschaussagen stecken und voller völkischer Inhalte. Also es ist ja ungeheuerlich, was er dort eigentlich sagt. Aber und das soll eine Form des sagen wir mal, tollen Journalismus sein. Also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, finde ich auch sehr, sehr gefährlich, das Ganze mit zu hypen.
Besonders problematisch ist jedoch der Umgang Melanie Ammanns mit dem Bernd Höcke-Hype. Ammann ist ehemals stellvertretende Chefredakteurin beim Spiegel und seit diesem Jahr Chefredakteurin digital in der Berliner Zentralredaktion des Funke Verlags. In einem Instagram-Video verkündet sie stolz:
Was habe ich gemeinsam mit Corona-Leugnern, Faschisten, Verschwörungstheoretikern? Seit kurzer Zeit gibt es eine Sache, die uns verbindet. Wir waren nämlich alle bei Ben Ungeskriptet. Er hat Schlagzeilen gemacht mit seinem Interview, wenn man es so nennen will, mit Björn Höcke.
Und weil das Höcke-Interview solche großen Schlagzeilen gemacht hat und ein Auftritt bei Benjamin Bernd deshalb auch große Aufmerksamkeit verspricht, nutzt Melanie Ammann Bernds misogyne Podcast-Bühne, um ihren frisch gestarteten eigenen Podcast zu bewerben. Der heißt Ammann Unframed und der erste Gast bei ihr ist Benjamin Bernd. Ihm gegenüber erklärt sie auch, mit wem sie für ihren Podcast geprobt hat.
Ich fange ja jetzt auch erst an mit diesem Podcast-Business und ich habe eine Testsendung aufgenommen mit Harald Martenstein, dem ich extrem dankbar bin.
Also derselbe Harald Martenstein, der in der Bild Benjamin Bernd für sein unkritisches Höcke-Interview lobt und der auch schon selbst zu Gast war in Bernds Podcast. Die Clips, die Bernd von diesem Gespräch verbreitet, bedienen schon in ihren Überschriften rechte Propaganda. Zitat: Deshalb liest du jeden Tag exakt denselben Lügenjournalismus, steht da beispielsweise neben einem Bild von Harald Martenstein geschrieben. Dass Martenstein sich am rechten Rand einiger Beliebtheit erfreut, weil er vehement gegen ein AfD-Verbotsverfahren agitiert, sei hier am Rande erwähnt. Das Signal, das von solchen Kooperationen zwischen JournalistInnen und rechten Podcastern wie Bernd ausgeht, ist jedenfalls verheerend. Formate und Personen, die eigentlich Gegenstand kritischer Berichterstattung sein müssten, werden auf einmal Partner, von deren Reichweite und vermeintlichem Glanz auch prominente JournalistInnen wie Ammann profitieren wollen. Dass selbst Verlagshäuser wie Funke auf diesen Zug aufspringen, obwohl sie in der Lage wären, einen Podcast auch ohne Cross-Promo mit dem rechten Rand zu starten, ist eine freiwillige Kapitulation vor einer Szene, die sich Reichweite und Einkommen mit Desinformation, Verschwörungsideologie und rechtem Raunen aufgebaut hat. Journalismus, der sich hier andient, verliert über kurz oder lang nicht nur die notwendige kritische Distanz, sondern auch jede Glaubwürdigkeit.
Wenn dann eine Journalistin wie Melanie Ammann sich da auch noch hinstellt. Also ich denke, was soll es denn bringen, außer vielleicht Likes und mehr Wahrnehmung, eigene Wahrnehmung. Also strategisch gesehen und gesellschaftlich vor allen Dingen gesehen, ist es eine Katastrophe. Also ich meine, wir wir müssen eine eigene Haltung zeigen und uns nicht immer wieder vorführen lassen oder irgendwie auch von denen bestimmen lassen, in welche Richtung wir gehen. Also wir wissen doch selber, wie unsere Werte aussehen. Und darum ist es doch ganz, ganz wichtig, dass wir da nicht mitmachen.
Allein kann ein Podcaster wie Benjamin Berndt im gesellschaftlichen Diskurs eben wenig erreichen. Wirklich gefährlich wird er als Plattform und Stichwortgeber für den rechten Rand erst, wenn er groß gemacht wird. Und dabei helfen ihm nicht nur die großen Streaming-Plattformen mit ihren Algorithmen, sondern auch Menschen, die Berndt bewusst in die Mitte der Gesellschaft bringen und ihm dadurch überhaupt erst scheinbare Relevanz geben. Und leider gehören dazu auch JournalistInnen, die es eigentlich besser wissen müssten. Und so verschiebt sich die Grenze des Sagbaren ganz im Sinne der AfD immer weiter nach rechts. Das war die erste Folge der Grenze des Sagbaren. Weitere Folgen sind bereits in Planung, auch wenn ich zum jetzigen Zeitpunkt noch keinen Veröffentlichungstermin nennen kann. Gern könnt ihr mir Hinweise, Anregungen und Kritik schreiben. Die Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Dort findet ihr auch eine Quellenliste und spannende Literaturhinweise. Da dieser Podcast mit einigem Aufwand verbunden ist, würde ich mich auch über eure Unterstützung freuen. Lasst gern ein Like oder einen Kommentar da, abonniert den Podcast oder empfehlt ihn weiter. Wer möchte, kann den Podcast auch mit einem Geldbetrag nach Wahl unterstützen. Alle Informationen dazu findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei der Grenze des Sagbaren.